Ja, wünsche allen einen guten Morgen. Freue mich, dass ich heute mal wieder hier bei euch, bei Ihnen sein darf. Das war dann auch Gott gefügt, als ich mit Frank sprach, sagte der, sag mal, was machst du denn so im Juli? Da sage ich, da arbeite ich noch. Ich habe erst im August frei. Oh, sagte, das trifft sich doch prima. Könntest du nicht im Juli bei uns Gottesdienst halten? Ich komme dann im August zu euch. Ja, dann habe ich gesagt, das ist doch prima. Das ist wirklich dienstliche Bruderschaft. Ja, ein Vorteil hat es ja, wenn man hier vorne steht. Ich kann frei atmen und darf jetzt hier auch ganz offiziell ohne Maske stehen. Das ist dann auch ein Vorteil. Ja, dieser Gottesdienst, der steht unter dem Thema, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich muss für die Jüngeren sagen, das war in den 80er Jahren ein großer Werbeslogan eines großen Mineralölkonzerns, nur mal zur Information, was dann aber natürlich dann zu so einem stehenden Redewendung auch dann bei uns im Sprachgebrauch geblieben ist. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich habe dann von Schülern gelernt, es gibt viel zu tun, lassen wir es liegen. Und auf einer Behörde habe ich mal das schöne Schild gesehen, es gibt viel zu tun, heften wir es ab. Ja, aber darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen, es gibt viel zu tun. Jetzt können ja einige auch denken, ja Mensch, jetzt haben wir doch jetzt Urlaubszeit, einige sind vielleicht schon im Urlaub, für manche fängt es mit diesem Wochenende vielleicht an. Nee, also das ist doch jetzt so gar kein Urlaubsthema. Es gibt viel zu tun. Das wissen wir ja das ganze Jahr über. Ja, aber unser Predigttext legt dieses Thema nahe. Und vielleicht können wir ja auch in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, da nochmal einen neuen Zugang dazu gewinnen. Ich lese jetzt abschnittsweise immer mal wieder dann einen Abschnitt aus Matthäus und ich fange an. In Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus zog umher oder ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte, predigte und heilte. Dieser Abschnitt bei Matthäus, er beginnt ohne große Einleitung und er nimmt uns mitten hinein in das Geschehen direkt mit Jesus, mit seinen Jüngern, in die Begegnung mit Menschen. Und die Tätigkeit von Jesus wird hier zunächst einmal mit dem Wort ringsum beschrieben. Das heißt, für Jesus bedeutet dieses Wirken, dass es bei ihm eine Mitte gibt, aus der er kommt. Und hier bei Matthäus wird erstmal deutlich, es gibt auch hier eine geografische Mitte. Man kann so sagen, seine geistliche Heimatstadt, das war Kapernaum. Das war immer wieder der Ort, an den Jesus sich zurückzog. Nicht Nazareth, sondern Kapernaum. Dort hat er sich immer mal wieder ausgeruht. Viele Geschichten gerade und Begebenheiten, Erzählungen, Gleichnisse spielen alle dort am See Genezareth. Da an diesem Ostufer, von da ging alles einmal los. Und von dort aus, ganz geografisch gesehen, breitet sich im Grunde das Wort Gottes, breitet sich die gute Nachricht, breitet sich das Evangelium aus. Es geht ins galiläische Bergland, nach Kana oder Nain, an die Ostseite und die Südseite des See Genezareths. Aber Jesus kommt auch immer wieder zurück nach Kapernaum. Aber dieses Ringsum will nicht nur jetzt als eine geografische Mitte verstanden werden, sondern es zeigt etwas, dass er, der Sohn Gottes, natürlich in Gott ruht. Und in dieser engen Verbindung zu Gott hat er seine Mitte. Und dazu ist er, oder das macht ihn auch oder versetzt ihn in die Lage, sich immer wieder den Menschen zuzuwenden. Ich glaube, wenn ein Mensch keine geistliche Mitte hat und sich anderen Menschen zuwendet, kann er sich darin sehr schnell auch verlieren, erschöpfen, ausbrennen. Und deshalb braucht Jesus ja immer wieder auch den Rückzug. Er geht immer wieder in die Stille zu seinem Vater, weil das seine Lebensmitte ist. Aber dann hat er die Kraft, wirklich ringsum zu schauen nach den Menschen, die ihm begegnen. Und da finde ich interessant, auch wenn es heißt, dass er hier in ihren Synagogen predigte, lehrte, aber er sieht auch die vielen, vielen Menschen der Gesellschaft, die am Rande sind. Die Zöllner, die Betrüger, die Frauen mit einer zweifelhaften Vorgeschichte oder Lebensgeschichte. Das heißt, Jesus geht umher und er sieht, er nimmt die Menschen wahr. Und deshalb geht er auch ganz bewusst zu den Menschen und dann wird im Grunde das, was er tut, mit drei Worten letztendlich beschrieben. Das erste ist, er lehrte sie. Und da muss man auch nochmal verstehen, er belehrt sie nicht, sondern er möchte ihnen das Verständnis der Schrift, er möchte ihnen letztendlich das Verständnis, was Gott für sie getan hat, tun will, wer Gott für sie ist, nahebringen. Das ist etwas anders als belehren. Meine Tochter, die kam vor 14 Tagen dann mit dem Zeugnis wieder und dann sagte sie, Papa, du hast recht. Dann sage ich, ja, das ist schön, dass du das erkennst, meine liebe Tochter, dass ich auch mal recht habe. Dann frage ich, ja, weshalb habe ich denn recht? Ja, du hast immer gesagt, in der Schule wird behauptet, man lernt fürs Leben. Und hast du gesagt, das ist die größte Lüge, man lernt nur für die Lehrer. Und dann sagte sie, du hast recht, weil im letzten Jahr hatte sie in Bio eine 5. Und weil sie durch eine Verletzung zurückgeworfen ist, hat sie das Jahr nochmal wiederholt. Andere Lehrerin kam jetzt mit einer Bio 2 nach Hause. Und dann sagt sie, ich habe nicht mehr oder anders getan, aber das hat einfach mit dieser Lehrerin zusammengehangen. Sag ich, ja, siehst du, da habe ich doch recht gehabt. Man lernt für die Lehrerin oder für den Lehrer. Das ist manchmal aber so, was dahinter so spaßig für sich verbirgt, dass wir gerne andere Menschen belehren. Das Wort, was aber hier unter Lehren sich da verbirgt, ist, dass Jesus wirklich einen neuen Zugang, ein neues Verständnis zur Schrift den Menschen eröffnen möchte. Er möchte ihn deutlich machen, das hat was mit deinem Leben zu tun, das hat was mit deiner Person zu tun. Du kannst die Schrift nicht unbeteiligt lesen, sondern diese Schrift fordert dich heraus, sie spricht dir Trost zu, macht dir Mut, sie ermahnt dich. Aber sie will dich nicht einfach von oben herab belehren. Da gibt's andere, die das können. Aber hier geht es wirklich darum, in einer engen Beziehung zu sein. Und dieses Lernen, da gibt's ja diesen schönen Psalm 1. Da gibt es dieses Lernen, das heißt, man könnte das auch übersetzen mit, genüsslich knurren. Haben Sie schon mal beim Bibellesen genüsslich geknurrt? Ich glaube nicht. Aber dahinter steckt tatsächlich das Bild, wenn ein Löwe Beute gemacht hat und satt ist, wenn er dann so genüsslich knurrt. Das ist dieses hebräische Wort, was dort bei Psalm 1 steht. Und das ist eben, wenn wir Gottes Wort haben, dann dürfen wir, könnte man mitnehmen, genüsslich knurren. Das wird vielleicht bei mancher Bibelstunde erstmal lustig sein, wenn so ein Geknurre anfängt. Aber eigentlich so, ich habe Beute gemacht, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das ist nicht etwas, was von oben oder von außerhalb mir nur gepredigt wird, sondern das fordert mich heraus, das nimmt mich hinein, das setzt mich in eine neue Beziehung. Das Zweite, was Jesus tut, er verkündigt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass er wirklich deutlich macht, mit seinem Kommen ist grundlegend etwas Neues passiert, dass Gott uns in ihm zeigt, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns nahe gekommen ist in unserem Leben und deshalb ist es eine frohe Botschaft. Deshalb sagt und redet Jesus davon, dass die Menschen doch erkennen mögen, ja, welches großartige Angebot Gott in seinem Kommen, in seinem Wirken, in seiner Verkündigung und natürlich nachher auch in seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung uns Menschen macht. Und deshalb ist Evangelisation, wir haben ja manchmal so ein bisschen das Problem, dann überlebt man wieder, wir müssen mal wieder evangelistisch was tun. Und dann suchen wir raus, was könnten wir machen? Wir könnten vielleicht irgendeinen Glaubenskurs machen, vielleicht doch wieder machen wir pro Christ oder wir machen eine Zeltevangelisation oder es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Aber Jesus möchte eigentlich, dass unser Lebensstil evangelistisch ist. Dass wir das nicht immer nur von Aktionen oder von Momenten aus machen, sondern dass wir da, wo wir sind, wo wir hingestellt sind, evangelistische, dass wir auch davon reden, was uns hält, was uns bewegt, was uns trägt. Und dazu braucht es nicht immer die große Aktion. Ich fand das jetzt ganz schön, ich wusste gar nicht, dass diese Begebenheit erzählt wird, aber diese Sache mit diesen Steinen, davon habe ich auch schon gehört oder habe schon Beschreibungen davon gelesen. Ich habe leider noch keinen gefunden. Aber das ist auch eine Form der Evangelisation, dass Menschen mitten im Wald unterwegs sind und dann auf einmal diese Worte lesen, Hoffnung, Vertrauen. Oder andere dann Botschaften. Und ich glaube, so können wir mit unserem Leben oder sollen wir mit unserem Lebensstil evangelistisch sein. Und das andere, was Jesus tut, heilen. Heilung unter seinem Wort. Heilen von dem, was in meinem Leben zerbrochen ist. Heilen, was an einzelnen Menschen kaputt gegangen ist. Aber auch heilen, was zwischen Völkern, zwischen Gemeinden kaputt gegangen ist. Da, wo Menschen zusammen sind, da gibt es immer auch Zerbruch, da gibt es Verletzungen. Und da möchte Jesus uns heilen, so dass wir dazu beitragen können, dass wir auch mit anderen Menschen versöhnt und geheilt umgehen können. Und deshalb sind hier diese drei Schwerpunkte genannt: Lehren, Verkündigen, Heilen. Und dann sehen wir oder dann dürfen wir einen Blick in das Herz Jesu werfen. Ich lese uns dann nochmal diese Verse. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht hinter die Kulissen unserer Welt. Er sieht auch hinter deine Maske, er sieht in dein Herz und er weiß, wie es dir wirklich geht. Und er weiß, dass diese herrliche Schöpfung, die uns Gott geschenkt hat, eben auch immer unter der Sünde des Menschen steht oder dem Zerbruch zwischen der Gottesbeziehung und uns Menschen, dass wir nicht in Einklang leben mit anderen Menschen, mit der Schöpfung und sogar mit uns selbst. Und Jesus weiß auch, dass für viele Menschen unsere Welt, wie man so schön sagen kann, ein einziges Jammertal ist. Und ich muss schon manchmal auch heute denken, wie viele Menschen sind jetzt zurzeit geängstet und zerstreut wie die Schafe. Ich habe in meinem Leben ja so etwas wie in dem letzten halben Jahr auch noch nie erlebt, dass wir so auf einmal alles zurückfahren, das normale Leben völlig zum Erliegen kommt. Und ich erlebe jetzt eben, wir haben gerade auch darüber gesprochen, wie viele Menschen jetzt große Not damit haben. Wie viele Menschen jetzt Psychosen entwickelt haben, wie viele Menschen Angstpsychosen haben, wie viele Menschen nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die eben ein kleines Unternehmen hatten und jetzt wirklich sich Sorgen machen, wie geht es weiter. Viele Menschen, die das zutiefst verunsichert hat, was in den letzten Monaten passiert ist. Und ich glaube, da ist es gerade wichtig, immer wieder auch diesen Menschen zu sagen, da gibt es einen, der kennt deine Angst, der kennt deine Not, wende dich ihm zu, auch gerade jetzt. Denn Jesus, und das zeigt er, er hat Erbarmen, er sieht die Menschen, er sieht ihre Angst, ihre Not. Und ich glaube, da sollen wir eben auch davon lernen. Ich finde es so schön, in der Apostelgeschichte, als der Apostel Paulus nach Athen kommt, da geht er zunächst erstmal durch diese große Stadt Athen und schaut sich mal all das an, was Athen ausmacht. Akropolis, Agora. Und dann sieht er, die Stadt ist voll von Götzenaltaren. Und vor lauter Angst, einen Gott zu übersehen, gibt es auch einen Altar eines für einen unbekannten Gott. Und da heißt es auch, er ergrimmte, aber das Ergrimmte wäre jetzt falsch verstanden. Man könnte sagen, es drehte ihm den Magen um. Er ist zutiefst betroffen, mit wie viel Angst die Menschen besetzt sind und leben und versuchen, irgendwelche Gottheiten umzustimmen und mit ihrer Angst fertig zu werden. Und genauso muss man sehen, Jesus sieht die Not dieser Menschen, die um ihn herum sind, die rings um ihn sind. Und deshalb vergleicht er sie wie Schafe ohne einen Hirten, wie eine Herde, die sich verirrt hat. Und deshalb möchte er seine Jünger auch dazu gewinnen, das wirklich auch als Motiv zu sehen. Ja, lernt auch mit meinen Augen zu sehen. Seid barmherzig mit euren Mitmenschen. Habt Acht auf die Signale, die sie vielleicht euch senden. Sprecht ihnen Mut zu. Gebt ihnen manchmal nur so einen kleinen Stein in die Hand und er kann Hoffnung geben. Aber nehmt wahr, wie es um euch herum aussieht, wie es in den Menschen aussieht. Schaut nicht nur auf euch, sondern seht auf die Menschen, die euch umgeben. Und sein Ziel ist, er möchte eben diese Schafe sammeln und will sie ans Ziel bringen. Er möchte nicht, dass sie verloren gehen. Er möchte nicht, dass sie sich irgendwo da, wo sie sich verirrt haben, elendig zugrunde gehen, sondern er möchte, dass sie zur Herde zurückfinden, dass sie ein erfülltes, ein heiles, ein gelingendes Leben haben. Und jetzt wendet sich Jesus eigentlich, muss man sagen, schon den Jüngern eigentlich zu, wenn er sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Nicht lassen wir es liegen oder heften wir es ab, sondern das ist eigentlich der christliche Lebensstil zu sagen, ja, wenn wir mit den Augen, mit dem Herzen Jesu schauen und fühlen, dann werden wir eben auch erkennen, wie wichtig es ist, dass wir da, wo wir sind, immer wieder Menschen wahrnehmen, für sie da sind. Und ich musste gerade so noch mal dran denken an die Urlaubszeit. Der erste Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft, er ist insgesamt dann 95 Jahre alt geworden, ist vor 4 Jahren gestorben, Erich Herrmann, der hat mir mal erzählt, er war im Sommer immer gerne am Bodensee. Und selbst im hohen Alter hat er sich zur Aufgabe gemacht. Er hat mir dann immer wieder erzählt, nach dem Urlaub, mit wem er alles ins Gespräch gekommen ist. Und er sagte, ich bin einfach an den Bodensee gegangen und habe mich auf eine Bank gesetzt. Und dann brauchte ich nur ein bisschen warten und irgendwann setzte sich jemand neben mich. Ja, und dann bin ich mit den Menschen einfach ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich halt auch, dann kam mir im Gespräch drauf, wer ich bin, was ich mache, dass ich Pfarrer bin. Und dadurch hat er unendlich viele Kontakte zu unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Lebensalter dann geknüpft. Er hat dann mit einer jungen Frau und ihrem Kind Kontakt gehabt. Er hat mit einer älteren Frau, mit einem Mann Kontakt gehabt. Aber das hat ihm eine solche Freude gemacht. Also das war für ihn der wahre Urlaub, wenn er dann am Bodensee auf einer Bank saß und auch wieder mit Menschen ins Gespräch gekommen ist. Und da habe ich mir immer so gedacht, gut, wenn ich irgendwo hinfahre im Urlaub, dann will ich eigentlich nicht erkannt werden. Ja, aber das fand ich total toll. Also das ist ein evangelistischer Lebensstil, selbst im hohen Alter, selbst mit 90 noch sich auf die Bank zu setzen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören, ihnen Mut zuzusprechen. Ja, das ist das, was wir als Lebensstil erkennen sollen. Nicht immer wieder so das Gefühl haben, jetzt muss ich mich mal erholen von der ganzen Gemeindearbeit. Das ist auch mal berechtigt. Aber eigentlich der Lebensstil sollte sein, es ist mir so ein Anliegen, es geht mir in Fleisch und Blut über, weil ich sehe, die Ernte ist groß. Es sind so viele Menschen, die auf der Suche sind. Und deshalb ist es ja auch noch Hoffnungszeit, dass wir Menschen von dieser Hoffnung weitersagen können, dass wir sie einladen können. Und wie gesagt, das muss nicht immer die große Aktion sein, das muss nicht immer das große Event sein, sondern es ist oft der einfache Kontakt, der einfache Gruß, das einfache Aneinanderdenken und ein Signal weitergeben. Und das ist gerade vielleicht in dieser Corona-Zeit auch wieder deutlich geworden, da wo wir viele Kontakte so nicht aufrechterhalten konnten, wie Menschen doch kreativ geworden sind, um anderen Menschen etwas Mut, etwas Zuversicht zu schenken und ihnen auch mitzuteilen, ich denke an dich und bete für dich. Und deshalb, auch wenn Erntezeit ist, dann ist das natürlich immer Zeit auch des Gerichtes, dann heißt es ja die Sichel, die dann im Grunde das Getreide dann auch schneidet. Aber eigentlich ist das Hoffnungszeit. Gott hält Ernte, weil der Ruf des guten Hirten jetzt zu hören ist. Und da möchte er und da braucht er Arbeiterinnen und Arbeiter, da braucht er dich und mich. Und deshalb sagt Jesus auch so deutlich, es fehlen so viel Arbeiter. Und wenn man das immer mal so anschaut, dann muss man eben sagen, es ist ja eben nicht nur mit der Ernte getan, sondern man braucht die Stoppelbearbeitung, wir müssen düngen, pflügen, eggen, säen, hacken, dann das Wachsen begleiten, vielleicht auch gießen, bevor es zu einer Ernte kommt. Und deshalb braucht er auch uns, dass wir uns immer wieder einsetzen, dass wir bereit sind, uns senden zu lassen als Arbeiterinnen und Arbeiter am Dienst an Menschen. Und das machen wir deshalb, weil ja Jesus uns doch auch so begegnet ist. Ich weiß nicht, wo er dir in deinem Leben begegnet ist, wo er dich gefunden hat, aber er möchte dich gebrauchen und er sagt auch, ihr werdet das in Vollmacht tun. Das heißt nämlich in Kapitel 10 drückt er das dann so aus, und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das heißt eben auch, dass er uns ausstattet mit Gaben und Fähigkeiten, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht sehen, wo wir sagen, ja, da bin ich doch viel zu wenig, da kann er doch andere viel besser gebrauchen. Nein, er möchte dich gebrauchen, dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten, und du darfst darauf vertrauen, in der Situation will er dich auch ausstatten. Wir kriegen nicht immer alles im Voraus, sondern wir bekommen es dann, wenn wir es wirklich brauchen. Und er möchte uns eben gebrauchen, dass wir ja in die Gesellschaft gehen, dass wir Menschen wahrnehmen, weil die Ernte groß ist, weil die Menschen auf der Suche sind, weil viele sich verirrt haben, in Angst sind, gefangen sind. Und da möchte er uns gebrauchen. Und dann heißt es eben, die Namen aber der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Und eigentlich steht da auch dein Name. Weil wenn Jesus sich an die Jünger wendet, dann ist es im Matthäus-Evangelium so, dass er immer auch die Gemeinde meint und damit auch uns meint. Er meint auch dich. Er möchte dich senden, dass du in die Ernte gehst, dass du arbeitest, dass du mithilfst, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Zuversicht finden, dass Menschen ihr Leben Gott anvertrauen. Und er will dir Vollmacht geben, dass du in seinem Namen ja, Dinge tun kannst, die du jetzt vielleicht dir noch gar nicht zutraust, wo du noch gar nicht mit rechnest. Und er bittet uns, dass wir immer wieder auch beten. Er sagt ja, betet, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter in seine Ernte sende. Und das ist die große Not unserer Zeit. Immer weniger wollen diese Ausbildung für den Pfarrdienst, für den hauptamtlichen Verkündigungsdienst tun. Es gibt immer weniger Absolventen an den Universitäten, an den Ausbildungsstätten, an den Evangelistenschulen. Deshalb betet darum, dass wieder Menschen sich senden lassen, dass Menschen sich auch ausbilden lassen für diesen Dienst. Aber wir dürfen diesen Dienst nicht einfach delegieren. Ich bete jetzt ganz fleißig, dass Gott ganz viele sendet, aber mich nicht. Sondern nein, wir dürfen beten, dass Gott viele Arbeiter sendet. Egal wo, in welchem Land. Und dass Menschen zum Glauben kommen, aber dass wir auch offen sind, wo er uns meint, wo unser Name steht, wo wir gefragt sind. Und wo er sagt, du, da sende ich keine anderen Arbeiter. Das ist dein Part. Das ist dein Acker. Das ist dein Feld, wo ich dich gebrauchen möchte. Und deshalb die Frage an uns, lassen wir uns senden? Und deshalb heißt es dann nochmal, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Jesus sendet zunächst einmal seine Jünger, so wie er seine eigene Sendung zunächst auch so verstanden hat, zum eigenen Volk. Aber nachher erkennt Jesus ja auch und öffnet Gott ihm den Blick dafür, dass er zu allen Menschen gesandt ist. Und so will er auch uns senden. Immer. Auch im Urlaub, auch dann, wenn wir aus dem Urlaub wieder zurück sind. In unserem Privatleben, in unserem Leben, wo wir im Beruf stehen. Und deshalb die Frage wirklich an uns, lassen wir uns senden. Und in diesem Sinne, wenn wir uns von Gott her füllen lassen, dann können wir vielleicht tatsächlich auch diesen Slogan bejahen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Jesus Christus, du möchtest uns gebrauchen und du hast uns gerufen, dass wir als Arbeiterinnen und Arbeiter in die Ernte gehen und dass wir Menschen einladen, dass wir Menschen auch in ihrer Not erkennen, die auch rings um uns herum sind. Und da möchtest du, dass wir als deine Botinnen und Boten wirken, dass wir ja auf dich hinweisen, dass wir Mut und Hoffnung weitergeben, dass wir Menschen zeigen, woran wir glauben, was der Halt in unserem Leben ist. Und so möchte ich dich bitten, gerade in dieser Zeit, die in vielen Nationen herausfordernd ist, sende du Christinnen und Christen, die den Menschen, die jetzt in Angst, in Unsicherheit sind, die nicht wissen, wie es morgen weitergeht, eben zur Seite stehen, ihnen zeigen, dass sie mit ihrer Not und mit all dem Elend nicht alleine sind, sondern dass du für sie da bist. Und dann bitte ich dich doch auch, dass gerade, wie du gesagt hast, die Ernte ist groß, dass wir nicht immer nur begrenzt auf die Stoppelfelder schauen oder dann vielleicht noch auf das Feld, wo gerade erst etwas austreibt, sondern dass wir wirklich erkennen, ja, es gibt eine große Ernte. Und dazu brauchen wir noch viel mehr Arbeiterinnen und Arbeiter. Und da wollen wir dich auch darum bitten, dass du dir viele Menschen berufst, auch in unserer heutigen Zeit, die bereit sind, die Verkündigung zu übernehmen, die dein Wort weitersagen. Und ja, lass uns eben auch immer wieder einwilligen, wenn du uns fragst. Ja, Herr, jetzt geh du mit uns hinein in die nächsten Wochen. Segne uns, wenn wir freie Zeit haben. Lass uns aufatmen und durchatmen. Aber schenke uns immer wieder offene Ohren und Herzen für unsere Mitmenschen. Und ja, dann lass uns lebendige Zeuginnen und Zeugen für deine Liebe und für deine Barmherzigkeit sein und sie mit vollen Händen weitergeben. Amen.